Ich würde gerne anfangen mit der Textlesung aus Apostelgeschichte 12 von 1 bis 12. Um diese Zeit begann König Herodes, die Gemeinde in Jerusalem zu verfolgen und ging mit Gewalt gegen einige ihrer Mitglieder vor. Jakobus, den Bruder des Johannes, ließ er mit dem Schwert hinrichten. Als er sah, dass es den Juden damit einen Gefallen tat, setzte er den eingeschlagenen Kurs fort und ließ auch Petrus festnehmen, und zwar gerade während der Zeit, in der das Passafest gefeiert wurde, das Fest der ungesäuerten Brote. Herodes ließ Petrus ins Gefängnis bringen und beauftragte 4 Gruppen zu je 4 Soldaten mit seiner Bewachung. Nach den Festtagen wollte er ihn dann vor allem Volk aburteilen. Während Petrus nun also streng bewacht im Gefängnis saß, betete die Gemeinde intensiv für ihn zu Gott. In der Nacht vor der von Herodes geplanten Verurteilung schlief Petrus zwischen 2 Soldaten mit je einer Kette an sie gefesselt, und vor der Tür seiner Zelle waren Posten aufgestellt. Mit einem Mal stand ein Engel des Herrn in der Zelle und helles Licht erfüllte den Raum. Der Engel gab Petrus einen Stoß in die Seite, um ihn zu wecken. »Schnell, steh auf«, sagte er. Im selben Augenblick fielen die Ketten, die Petrus an dem Handgelenk trug, zu Boden. Der Engel sagte, »Binde den Gürtel um und zieh deine Sandalen an.« Petrus tat es. »Und jetzt wirf dir den Mantel über und komm mit«, sagte der Engel. Petrus folgte ihm nach draußen, allerdings ohne zu wissen, dass das, was mit dem Engel erlebte, Wirklichkeit war. Er meinte vielmehr, er hätte eine Vision. Sie passierten den ersten Wachposten, ebenso den zweiten, und als sie schließlich zu dem eisernen Tor kamen, das in die Stadt führte, öffnete es sich ihnen von selbst. Sie traten ins Freie und gingen eine Gasse entlang, und plötzlich war der Engel verschwunden. Da erst kam der Petrus zu sich. »Wahrhaftig«, sagte er, »jetzt weiß ich, dass der Herr seinen Engel gesandt hat. Er hat mich Herodes und seiner Macht entrissen und hat mich vor all dem bewahrt, was das jüdische Volk so gern gesehen hätte.« Nachdem er über seine Lage nachgedacht hatte, ging er zu dem Haus von Maria, der Mutter des Johannes. Dort waren eine große Zahl von Christen zum Gebet versammelt.
Ja, liebe Mitchristen, ich nehme mir die Freiheit und bleibe hier vorne, damit ich die Bilder sehe von der PowerPoint. Wenn wir jetzt schalten, die PowerPoint wäre gut. Vielen Dank dafür. Ich bin positiv überrascht über die erweckte Kirchengemeinde hier vor Ort. Und wir kommen gerne in die Kirchen, aber es ist selten, dass so erweckte Kirchen da sind. Und das ist das, wofür ich Gott wirklich von Herzen dankbar bin. Heute bewegt uns das Thema Christenverfolgung heute ein Blick in die Welt. Wir möchten gemeinsam einfach einen kurzen Blick werfen in die Welt. Wie sieht die Verfolgung heute aus? Open Doors ist ein überkonfessionelles Werk. Wir sind zurzeit in über 70 Ländern aktiv und kümmern uns um Christen, die verfolgt werden. Unser Gründer ist Bruder Andrew, ist mittlerweile 90 Jahre alt, lebt noch und ist aktiv am Beten noch für die Mitchristen. Letzten Januar, vor einem Jahr, verlor er seine Frau. Sie starb, sie war lange krank. Und was machte er? April, am Ostern, er kaufte für sich ein Ticket für seine Tochter und flog nach Pakistan, in die Hauptstadt, und hat die Christen in den Kirchen ermutigt. Und deshalb mit 90 ist er noch immer aktiv, und dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Damals war seine Vision, vor über 60 Jahren, werde wach und stärke, was noch übrig ist und schon im Sterben liegt. Offenbarung 3, Vers 2. Es ist nach wie vor unsere Vision. Wir sind heute über 1000 Mitarbeiter weltweit, wie gesagt, in über 70 Ländern aktiv. Und das ist unser Motto. Wir möchten diese Menschen in diesen 70 Ländern stärken und ermutigen, dass sie Jesus treu bleiben. Dieses Buch, Entstehung von Open Doors, haben wir mittlerweile in 36 Sprachen weit über 10 Millionen Mal verkauft worden. Am Büchertisch haben wir es als MP3. Man kann es auch gerne hören. Das Wichtigste von uns ist Information und natürlich auf Punkt Nummer 1 ist Gebet, aber Information ist für uns wichtig und dieser Weltverfolgungsindex, den kreieren wir selbst. Wir haben Mitarbeiter in diesen Ländern, viele Büros im Ausland findet ihr uns nie als Open Doors, weil es zu gefährlich ist, vor allem in der muslimischen, buddhistischen und hinduistischen Welt. Da werden wir immer unter anderem Namen unterwegs sein. Und diese Rangliste, zum Beispiel Nordkorea, ist seit 18 Jahren auf dem Platz Nummer 1. Eins von den Ländern, welches sehr, sehr dunkel ist. Allein, wenn man das Bild vom Satellit betrachtet, sieht man, dass Nordkorea ein dunkles Land ist. Und Christen, es gibt da laut unserer Information über 300.000 Christen, versammeln sich in kleinen Gruppen, dass sie nicht entdeckt werden. Eins von den Ländern, für welches wir am meisten beten. Und dann sehen wir die Rangliste, die restlichen sind muslimische Länder unter den Top 10 sozusagen. Und ich habe einfach einen Clip mitgebracht, den ich jetzt abspiele, wie die Situation in den ersten 5 Ländern aussieht.
Jedes Jahr erstellt Open Doors den Weltverfolgungsindex, eine Rangliste der 50 Länder, in denen Christen am härtesten verfolgt werden. Dies sind die 5 Länder, in denen Christen die stärkste Verfolgung erfahren. Platz 5, Pakistan. Blasphemiegesetze stellen für die Christen eine tödliche Gefahr dar. Sie können jederzeit der Lästerung Allahs oder Mohammeds beschuldigt und zum Tode verurteilt werden. Zudem gelten Christen als minderwertiger Teil der Gesellschaft und werden stark diskriminiert. Platz 4, Libyen. Einheimische Christen muslimischer Herkunft stehen unter immensem Druck von Familie und sozialem Umfeld, zum Islam zurückzukehren. Christen aus dem Ausland, meist Migranten aus dem südlichen Afrika und Gastarbeiter, stehen in der ständigen Gefahr, Opfer von Entführungen, Versklavung, Vergewaltigung und Mordanschlägen zu werden. Wer seinen christlichen Glauben öffentlich zeigt und versucht, das Evangelium weiterzugeben, riskiert, verhaftet zu werden. Platz 3. Somalia. Somalia gilt seit mehr als 2 Jahrzehnten als gescheiterter Staat. Das Umfeld der Gesetzlosigkeit hat eine Situation geschaffen, in der radikal-islamische Kämpfer ohne wirkliche Einschränkung operieren. Die Gesellschaft ist ultrakonservativ und glaubt, dass ein Somali zu sein bedeutet, ein Muslim zu sein. Daher ist jede Vorstellung, den Islam zu verlassen, undenkbar. Die Gemeinde Jesu hat in diesem Land nahezu aufgehört zu existieren. Im vergangenen Jahr wurden zahlreiche somalische Christen durch Al-Shabaab-Kämpfer getötet. Jeder, der nur den Verdacht erregt, den Islam verlassen zu haben, wird von ihnen ermordet. Platz 2. Afghanistan. Das Leben in Afghanistan wird von der Stammeszugehörigkeit bestimmt. Wenn jemand den Islam verlässt, wird das als Verrat an der Stammesgemeinschaft betrachtet. Wer sich auch nur mit anderen Religionen beschäftigt und im Verdacht steht, den Islam verlassen zu haben, kann mit dem Tod bestraft werden. Platz 1. Nordkorea. Bereits zum 18. Mal in Folge ist Nordkorea das Land, in dem Christen am härtesten verfolgt werden. Das Regime des Führers Kim Jong-un verfolgt Christen gezielt und mit aller Härte. Zehntausende Christen sind in grausamen Arbeitslagern als gefährliche Staatsfeinde inhaftiert. Der Besitz einer Bibel kann für die gesamte erweiterte Familie tödlich enden. Doch die Gemeinde im Untergrund wächst unaufhörlich weiter. Und immer mehr Nordkoreaner werden Nachfolger Jesu. Hinter den Zahlen des Weltverfolgungsindex steht eine Vielzahl von persönlichen Geschichten verfolgter Christen. Diese sowie Informationen zu den 50 Ländern des Weltverfolgungsindex und wie Sie selbst für verfolgte Christen aktiv werden können, finden Sie unter www.weltverfolgungsindex.de.
Das ist die Situation in den 5 Ländern, wo die Verfolgung am schlimmsten ist. Den neuen Weltverfolgungsindex für dieses Jahr haben wir Mitte Januar herausgegeben. Was hat sich da verändert? Gewalt hat leider zugenommen. Und das ist nicht nur in einigen Ländern, sondern in vielen. Und wenn ich denke jetzt, es wurde im Vergleich zum Jahr davor mehr Christen getötet. Ihr seht die Zahlen 2018 beziehungsweise 2017, der Berichtsjahr ist immer das Jahr davor, waren das 2700. Im vergangenen Jahr waren das über 4000. Oder es sind mehr zerstörten Kirchen da, mehr als die Hälfte sozusagen, es hat zugenommen. Mehr Christen wurden verhaftet, auch hier ist die Zahl viel höher geworden zum Jahr davor. Und größte Gewalt ist in Pakistan und Nigeria. Gerade in Pakistan und Nigeria wurden mehr Christen getötet als in den restlichen 48 Ländern, die bei uns auf dem Weltverfolgungsindex stehen. Und das ist das, was physisch spricht, spricht Bände. Gerade Nigeria und Pakistan sind Länder, wo Christen enorm leiden müssen. Und das ist das Letzte, habe ich vergessen rauszuholen. Die Wahl ist rum, der alte Präsident hat die Wahl gewonnen und das Leiden der Christen wird vermutlich nicht weniger werden. Deshalb können wir weiterhin für dieses Land beten. Was noch mehr geworden ist, mehr Überwachung in Ländern wie Indien und China. In China zum Beispiel hat man neue Religionsgesetze geschnürt. Und zurzeit sind Tausende von Christen, vor allem Uiguren, in Umerziehungslager und die haben das nicht einfach. Wir können gerne für die beten. Für die Gemeindeleiter, für die Kirchenvorsteher können wir beten, weil diejenigen, die nicht zu der Drei-Selbst-Kirche gehören, müssen sich jetzt entscheiden, wenden sie sich zu der Drei-Selbst-Kirche, die anerkannt ist von der Regierung, oder gehen sie jetzt wieder in den Untergrund. Und das sind wirklich viele Gemeinden in China. Und deshalb brauchen sie da unser Gebet. Schärfere Gesetze, habe ich schon kurz erwähnt, und Zunahme vom ideologisch-religiösen Nationalismus, gerade in China, in Indien, Russland. Russland hat es geschafft, seit letzten knapp 30 Jahren wieder auf den Platz 41 zu kommen. Und Türkei, da brauche ich, glaube ich, dazu nichts sagen, da sind wir gut informiert durch die Medien. Islamismus breitet sich aus, der ist jetzt von Syrien und Irak gezogen nach Afrika, Asien, Afghanistan, Bangladesch oder auch Philippinen, das sind Rückzugsorte, wo die Gemeinden auch bangen müssen um ihre Zukunft. Und neben den 50 Ländern gibt es noch, die bei uns auf dem Weltverfolgungsindex sich befinden, gibt es weitere 23 Länder, wo Christen mit hohem Maß an Verfolgung leiden müssen. So viel vielleicht zum Hintergrund. Und jetzt zum Text, den wir vorher gehört haben. Ich habe ihn überschrieben, Christenverfolgung damals wie heute. Wir waren jetzt vor einer Woche zurückgekehrt aus Jerusalem, haben wir 14 Tage da verbracht, nochmal mit einem befreundeten Ehepaar und durften dann einfach frei uns bewegen vom Süden bis in den Norden. Haben wir sehr viel Zeit verbracht in der Altstadt von Jerusalem, um genauer auch biblische Stätten zu besuchen, um sich ein besseres Bild wieder zu machen. Wir waren vor Jahren da und man vergisst sehr vieles. Und ich lese da in Apostelgeschichte 12, was wir gehört haben, Christen mussten damals leiden. Ich lese zum Beispiel in Apostelgeschichte 7, da ist Stephanus. Stephanus, der als Zeuge Gottes auftritt, als erster Märtyrer der ersten Kirche. Und er macht nichts anderes, als er sich zu Jesus bekennt. Und er sagt, ich sehe offenen Himmel und Jesus sitzt auf dem Thron. Und das hat gereicht, um gesteinigt zu werden. Durch ein Bekenntnis, dass ich Jesus kenne und dass ich an Gott glaube, hat es gereicht, um gesteinigt zu werden. Und dann Kapitel 8, Apostelgeschichte, erste Vers, den überlesen wir gerne bei der Bibellese. Es heißt, und es entstand eine große Verfolgung in ganz Jerusalem. Alle Christen mussten Jerusalem verlassen. Es ist ein Satz, aber es verändert das ganze Leben der Christen in Jerusalem damals vor knapp 2000 Jahren. Sie mussten alle ihre Häuser verlassen, ihre Kinder mitnehmen und sozusagen auf die Flucht begeben. Und dann, wir wissen nicht, wie lange es gedauert hat zwischen Apostelgeschichte 8 und 12, aber das ist eine Zeitspanne von höchstens einem halben Jahr. Sie kommen zurück und was passiert da? Sie feiern wieder Gottesdienste in ihren Räumlichkeiten und sie werden wieder verfolgt. Da ist der König Herodes, der bereit ist, Christentum auszulöschen. Und was macht die Gemeinde in dieser Situation nach der Verfolgung, wo die zweite Welle der Verfolgung kommt? Sie ziehen sich zurück mit dieser Perspektive Gottes größer als Leid und Verfolgung. Und dann erleben wir, wie einer von drei Ältesten, die Kirchengeschichte der Eusebius sagt uns, es gab drei Ältesten in der ersten Kirche, und der eine Jakobus wird buchstäblich einen Kopf kürzer gemacht und der zweite Petrus wird gefangen genommen und ihn erwartet das gleiche Urteil. Der dritte, sagt uns Eusebius, Kirchengeschichtsschreiber, ist irgendwo missionarisch unterwegs und die Gemeinde bleibt allein und hat diese Perspektive vor sich, Gottes Größe als Leid und Verfolgung. Und ich glaube, da können wir von der ersten Kirche in Jerusalem viel lernen. Aus dieser Perspektive die Not meines Leidens zu sehen, die Not meiner Krankheit, die Not meiner Probleme in meinem Alltag heute, Gott ist größer als diese Not. Er steht über der ganzen Not der Welt. Ist das nicht eine tolle Perspektive? Eine Hoffnung, die keinen Ersatz braucht? Ihr Lieben, das hatte die erste Gemeinde damals schon entdeckt. Gott ist größer als Leid und Verfolgung. Und das wünsche ich einem jeden von uns und auch mir persönlich, dass wir immer wieder diese Perspektive vor Augen haben in unserem Glaubensleben. Er steht über allem. Und manchmal, wenn ich aus diesen verfolgten Ländern nach Hause komme, dann merke ich, dass unsere Probleme sind wirklich klein. Die Christen im Ausland, die leiden müssen, die um ihr Leben bangen müssen, sie haben große Probleme, aber sie sagen, uns geht es gut, betet für uns. Und ich glaube, von ihnen können wir sehr viel lernen. Christen beten in der ersten Gemeinde und Gott handelt auf eine übernatürliche Art und Weise. Wir haben gehört, am Ende von der Lesung des Textes, dass Petrus, als er befreit wurde, lief er in die betende Gemeinde. Sie zogen sich zurück in das Haus von Markus und seiner Mutter und beten für Petrus Tag und Nacht, bis er freikommt. Und ich glaube, das können wir auch von ihnen lernen. Wir sind doch Spezialisten in der Gesprächsführung, in Seelsorge und vielem mehr. Und oft ist es so, wir wenden alles Mögliche in unserem Alltag, da wo Streit ist, wo Probleme in der Ehe sind oder Probleme in einer Gemeinde sind, versuchen wir alles Mögliche anzuwenden. Und oft ist das Gebet auf dem letzten Platz. Anstatt umgekehrt zu machen, wie die erste Gemeinde es getan hatte, zuerst beten und dann Problemlösungen suchen. Ich glaube, wir können das von der ersten Gemeinde heute lernen. Lasst uns beten, lasst uns ganz nahe am Vaterherz Gottes sein. Er hört unsere Nöte und er hilft uns. Nicht immer so, wie wir es wollen, aber er hilft uns. Das habe ich schon wirklich oft erlebt. Gott handelt, wenn wir beten. Und Petrus befindet sich im Gefängnis vom Text her wieder. Und angekettet an die Soldaten, liegt vermutlich auf dem Boden. Wir wissen nicht genau, der Text berichtet es uns nicht. Und dann diese Gelassenheit. Ich frage mich, Petrus, wie konntest du damals so gelassen schlafen? Im Wissen, mein Mitälteste, mein Mitbruder, Mitkollege ist ein Kopf kürzer gemacht worden, vielleicht eine oder zwei Wochen davor. Und er schläft gelassen und der Engel hat Mühe, ihn zu wecken. Es kommt nur ein Engel in das dunkle Gefängnis, rüttelt ihn auf und es heißt, steh schnell auf. Ich habe nur eine Antwort auf diese Frage gefunden, wie konntest du so geschlossen schlafen? Das war das Gebet der ersten Gemeinde. Sie haben für Petrus gebetet und er konnte sich getrost in die Hände Gottes fallen lassen, im Wissen, egal was morgen bei der Vorführung mir passiert, ich bin in Gottes Hand. Ist das nicht eine gute Gewissheit? Egal was mir morgen passiert, ich bin in Gottes Hand. Und das hatte der Petrus. Das ist das Erste. Das Zweite, was ich sehe, diese Befreiungsaktion, es war kein Helikopter mit dem Fallschirmjäger, sondern es war nur ein Engel. Er kommt in das dunkle Gefängnis, es wird hell. Und das Interessante ist, Petrus inklusive die Soldaten und andere Gefangene bleiben alle schlafen. Und der Engel hat Mühe, ihn zu wecken und er rüttelt ihn auf und dann kommt ein Befehl nach dem anderen, wo er sagt, steh schnell auf, leg deinen Mantel an, leg deine Sandale an und folg mir hinterher. Und was tun sie? Er folgt ihm hinterher im Denken, es ist ein Traum. Und die gehen durch ein verschlossenes Tor, durch das zweite und irgendwann durch das dritte, kommen auf die Gasse und nach einer Gasse lang verlässt der Engel ihn. Und Petrus kommt zu sich und merkt, wow, Gott hat mich frei gemacht. Ich bin übernatürlich aus dem Gefängnis gekommen. Nun, mancher von Ihnen wird vermutlich sagen, ja, damals zur Zeit Jesu gab es Wunder. Es gibt ja auch heute, ihr Lieben. Wir haben so viele Stories, wo jemand aus dem Gefängnis aus Nordkorea sagt uns, und ich betete zu Gott, dass er mich befreit. Und dann eines Nachts ging ich an die Tür der Zelle, die war offen. Ich ging raus, ich habe keinen Soldaten gesehen, sie haben alle geschlafen. Ich habe mich über die Mauer geschwungen und dann durch den Fluss und konnte nach China fliehen und irgendwann nach Südkorea kommen, nach 6 Monaten. Gott wirkt heute. Oder ich war vor einigen Jahren in Zentralasien, in Usbekistan, ein Land, wo die Verfolgung am schlimmsten ist in zentralasiatischen Ländern. Und auch da wiederum haben mir Christen so viele Gebetserhörungen erzählt, wie Gott ihnen so übernatürlich hilft. Heilungen passieren da in diesen Ländern. Und dafür sind wir dankbar, dass gerade durch Visionen, durch Träume, durch Heilungen so viele Muslime zum Glauben kommen. Und es ist das, was Regierung nicht aufhalten kann, auch in diesem Land. Und dafür sind wir dankbar. Aber hier geht die Geschichte weiter. Und ich glaube, dass wir hier aus der Apostelgeschichte von der ersten Kirche lernen können, wenn wir beten, bewegen wir den Arm Gottes. Nein, wir haben nicht das Sagen über Gott, theologisch gesehen, sondern wir bewegen seinen Arm und er hilft Menschen in Nordkorea, Menschen in Nigeria, Menschen in Ägypten, Menschen, die wirklich um seines Namens willen leiden müssen. Und das ist das, was mich immer wieder ermutigt, wenn ich in diesen Ländern bin. Ich war Dezember in Saudi-Arabien und das hat mich sehr gefreut. Seit 3 Monaten haben wir ein Gebetshaus in Riad. Riad ist eine 7-Millionen-Stadt, wo so viele Banker sind und die Bevölkerung ist höchstens 20%, die wohlhabend sind. Alles andere ist starke Armut. Ich war sehr überrascht über die Armut, die da herrscht, aber auch sehr mich gefreut über das Gebetshaus. International wird es geführt, Menschen aus aller Welt sind da, auf der Business-Ebene von Politikern bis hin Lehrer und vieles mehr. Und sie setzen sich für dieses saudi-arabische Volk ein und beten mindestens 4-mal in der Woche in diesem Abend, in den Abenden in diesem Gebetshaus. Und es hat mich gefreut, einfach diese Leidenschaft zu sehen, aber auch die Erweckung in diesem Land. Es kommen Menschen zum Glauben, es ist gefährlich, viele müssen dann das Land verlassen, aber Gott wirkt. Und das passiert, wenn wir beten, ihr Lieben. Und deshalb lasst uns lernen, von der ersten Gemeinde so zu beten wie sie. In einer Perspektive, Gott kann mehr, als wir bei ihm bitten. Und aus dieser Perspektive wünsche ich Ihnen einfach den Segen Gottes, dass Sie es immer wieder erfährt, wenn wir beten, bewegen wir seinen Arm und wir können nicht nur für uns, sondern auch für die verfolgte Christen beten. Und somit komme ich zu Ägypten. Ägypten ist ein Land, wo 10% Christen sind. Die Hauptstadt ist Kairo und ich liebe Ägypten. Aber die Christen müssen sehr viel einstecken. Das haben wir schon vom persönlichen Bekenntnis, Glaubensbekenntnis gehört. Und es ist so, dass hier vor einem Jahr haben diese Christen, diese koptischen Christen gedacht an die Ermordeten. Nämlich, es gab vor 2 Jahren einen Anschlag. Damals, 2017, waren das genau gesagt 49 Tote und 137 Verletzte. Die Zahl hat sich später erhöht. Und eine Band hat in einer Kirche einen Song aufgenommen und der ist so tiefgehend, den habe ich mitgebracht. Da dürft ihr jetzt einfach daran teilhaben. Der ist in Arabisch, aber wir haben deutschen und englischen Text dazugefügt. Es war unmittelbar nach dem Anschlag.
عشان إيماننا بالمسيح بنشوف الشر يزيد ويكشف عن وجهه القبيح. نفتكر اللي يقتل انه بيقدم خدمة ليك، وناسي اني لا شيء يفصلنا عنك، ده احنا فيك.
الكنيسة مش بتخاف منه، دي كنيسة سماوية. الكنيسة بتصلي وتغفر وتحب تمني. الكنيسة مش بتخاف منه، دي كنيسة سماوية. الكنيسة بتصلي وتغفر وتحب تمني.
يا رب نور العيون، يا رب افتح العقول، خلي محبتك تدوب قسوة القلوب. يا رب نور العيون، يا رب افتح العقول، خلي محبتك تدوب قسوة
auf diese Anschläge. Sie haben die Parolen von Islamisten übersprüht mit liebt eure Feinde oder wir vergeben euch. Und nach kurzer Zeit nach dem Anschlag durften die nahe Angehörige von Ermordeten im Hauptkanal vom Fernseher von Ägypten sozusagen sagen den Mördern, wir haben euch vergeben. Und es verändert einiges in der arabischen Welt. Nämlich seit dieser Bekanntgabe, nach dieser Sendung, ist starke Erweckung in ganz Ägypten. Wir haben Tausende von Muslimen, die zum Glauben gekommen sind. Und wenn wir sie heute in eine koptische oder andere Kirche gehen in Ägypten, vor allem in der Woche abends, sind die Kirchen voll. Nämlich es stehen vermummte Frauen noch vom muslimischen Heer, von ihrer Gewohnheit, mit erhobenen Händen und beten Gott an. Und es ist das, was uns einfach imponiert, wie Gott in diesem Land wirkt. Trotz den Anschlägen, trotz der Gefahr, sind viele Veränderungen in diesem Land. Das Video ist vor, ich glaube, 8 Monaten aufgenommen.
Wir fahren in den Süden des Landes. Ich frage mich, wie ich wohl damit umgehen würde, benachteiligt zu werden, weil ich Christ bin. Neben den offenen Angriffen auf die Christen und die Schwierigkeiten im Alltag greifen Islamisten hier im Süden Ägyptens noch zu ganz anderen Taktiken. Pater Butros betreut die Kirchengemeinden hier in der Umgebung.
Bei uns gibt es viele Fälle, in denen Frauen gezwungen werden, Muslima zu werden. Da war ein Mädchen, ein muslimischer Mann wurde ihr Freund. Schließlich entführte er sie und lieferte sie an Islamisten aus. Sie zwangen sie, einen anderen muslimischen Mann zu heiraten. Sie sagte ihnen, nein, ich will keine Muslima sein, ich bin eine Christin und will es auch bleiben. Sie filmten sie nackt und bedrohten sie. Nachdem sie den muslimischen Mann geheiratet hatte, ließ er andere Männer mit ihr schlafen und nahm Geld dafür. Sie wollte es nicht, aber er schlug sie und sagte ihr, du hast deine Religion verkauft, jetzt sollte es dir auch leicht fallen, deinen Körper zu verkaufen. Eines Tages konnte sie fliehen. Ich sprach mit einem Ex-Muslim, er war Mitglied in der islamistischen Muslimbruderschaft. Er erzählte, dass es Gruppen von jungen Leuten in jeder Straße im Dorf gibt, in Minya oder anderen Städten in Ägypten. Sie versuchen Mädchen zu entführen, indem sie ihnen sagen, dass sie sie lieben. Dabei konzentrieren sie sich auf die armen Mädchen mit geringer Bildung oder sie wählen Mädchen, wo die Eltern getrennt sind, die Mädchen mit Problemen in ihrer Familie. So wählen sie ihre Opfer aus und sagen dann, ich liebe dich, ich will Christ werden, damit ich dich heiraten kann. Ich würde alles für dich tun. Die Mädchen werden verzaubert und glücklich, wenn sie das hören. Sie haben Probleme in ihrer Familie und versuchen, einen anderen Weg zu finden, um glücklich zu sein. Und so können die Jungs die Mädchen entführen.
Diese jungen Männer werden häufig von islamistischen Gruppen gezielt angeworben und dafür bezahlt, christliche Mädchen zu verführen und zu Muslimen zu machen. Es ist schon so, dass die Regierung versucht, gegen die Islamisten vorzugehen, aber außerhalb der Städte haben sie trotzdem großen Einfluss.
Es ist eins der größten Probleme von christlichen Familien in Ägypten. Es werden jährlich nicht nur paar Mädchen entführt, sondern Hunderte. Und das Traurige ist, die wenigsten werden gefunden oder entdeckt. Wenn ich denke jetzt an solche Jugendliche, denen Mia von der Outbreak Band begegnet ist vor einigen Monaten, es sind Mädchen im Alter von 14 bis 16 Jahre, die oft Opfer von diesen Islamisten sind. Und deshalb brauchen sie einfach unser Gebet. Marilyn wurde vor 2 Jahren sozusagen oder vor 1,5 Jahren entführt und nach 92 Tagen der Entführung befreit. Und die Eltern sind sehr froh, ihre Tochter wieder in den Händen zu haben. Oder ich denke jetzt an Marian. Marian hat ihren Vater verloren. Er war Hausmeister in der Kirche und der Angreifer kam mit dem Sprenggürtel. Er wollte ihn noch abhalten, aber er hat den Sprenggürtel gezündet und der Vater starb in den Händen von Marian. Und sie sagte zu uns, ich lerne noch, ich will Studien machen. Und der Vater hat beim Sterben ihr gesagt, du bist die älteste Tochter, du übernimmst jetzt die Verantwortung für die Familie. Sie braucht unser Gebet. Oder ich denke an Samia. Samia befindet sich, die war beim Anschlag dabei, 2017. Und sie befindet sich zurzeit in Aachen, wird operiert. Es sind schon viele OPs geschehen. Erwarten sie noch einige, vermutlich bleibt sie noch ein halbes Jahr bei uns im Land. Es ist für uns wichtig, dass sie wieder ein normales Gesicht bekommt. Denn ihr Gesicht wurde so beschädigt, dass es wirklich grausam ist, wenn man so unterwegs ist. Eine ganz, ganz mutige Frau, die eine Beterin und eine Evangelistin ist in Ägypten. Oder wenn ich denke jetzt an Maraja, eine junge Frau, die war letztes Jahr bei uns beim Open Doors, da kam Himmelfahrtswochenende in Heilbronn. Sie hat jetzt vergangenen September geheiratet und sagt zu uns bei ihm in einem Interview in Heilbronn, mein Vater hat ein Geschäft in der Fußgängerzone und die Islamisten greifen ihn ständig an, weil er Christ ist. Eines Tages hat sie ihn überredet, dass er sie anzeigt. Er hat das getan. Anschließend hat er ein halbes Jahr Gefängnis verurteilt bekommen, weil Islamisten falsche Aussagen gemacht haben. Und sie sagt zu uns am Ende von Interview mit 19 Jahren, ich habe die Möglichkeit, jetzt das Land zu verlassen, aber ich werde es nicht tun. Es ist meine Berufung, im Land zu bleiben und ein Licht zu sein für die Menschen in Ägypten. Betet nicht, dass die Verfolgung in Ägypten aufhört, sondern dass wir als Christen Jesus treu bleiben. Diese Aussage ist bei mir so tief hängen geblieben. Betet nicht, dass die Verfolgung aufhört, sondern betet für uns Christen, dass wir Jesus treu bleiben. Und ich glaube, wir können von so einer 19-jährigen jungen Frau sehr, sehr viel lernen. Wie gesagt, es ist eine starke Erweckung in Ägypten. Wir können dafür beten und dankbar sein, was da geschieht. Jugendliche haben ganz schlechte Perspektive. Die Ausbildung, Studium ist sehr teuer geworden, schon seit 2011. Es wird immer teurer und deshalb ein durchschnittlicher Jugendlicher kann kaum Ausbildung machen, weil ihm die Finanzen fehlen. Und viele von ihnen verlassen das Land und unser Gebet ist, dass sie im Land bleiben und Licht sind für die Bevölkerung in diesem Land. Lasst uns beten für Marilyn, lasst uns beten für andere, von denen ich euch erzählt habe, dass sie einfach Jesus treu bleiben. Und Lukas 22, 32 sagt Jesus, doch ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht verliert, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Wenn du also später umgekehrt und zurückgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Und ich glaube, das ist unsere Berufung als Christen, dass wir für Christen weltweit beten, die verfolgt werden, und dass wir ihren Glauben stärken. Ich habe einige Gebetsanliegen formuliert. Später, wenn wir dann die Gebetszeit haben, können wir gerne dafür beten, dass diese Christen in Ägypten, aber auch in anderen Ländern Jesus treu bleiben. Und das Letzte, worauf ich noch hinweisen möchte, ist unser Gebetsheft, was wir hier bei euch gerade ausgeteilt haben vor dem Gottesdienst. Wir versenden es gerne, auch persönlich, privat. Und das Wichtigste von uns ist Information. Wir haben in jedem Monatsmagazin verschiedene Länder. Diesmal ist Ägypten, Zentralasien und Nigeria drin. Und das ganz, ganz Wichtige ist nicht nur Information, sondern das ist der Gebetskalender. Man hat für jeden Morgen ein Anliegen. Heute haben wir den 17. und wir haben heute mit Helen gebetet für Indien, für einen Pastor und seine Familie, die Anrufe erhielten mit Morddrohungen. Und da können wir gerne dafür beten und ich ermutige Sie, bestellen Sie das Heft. Sie kriegen das kostenlos zugeschickt. Kuli ist dabei. Falls Sie keinen haben, kommen Sie bei uns am Büchertisch vorbei. Füllen Sie einfach die Karte aus, werfen Sie bei uns in eine Box am Büchertisch und Sie bekommen das gratis zugeschickt, sind informiert und beten für die weltweit verfolgte Christen. Jetzt wird uns Helen noch ein paar Bücher vorstellen und somit vielen Dank fürs Zuhören.
Ein paar Bücher habe ich ausgelegt im Foyer, genau. Träume und Visionen, eins meiner Lieblingsbücher. In diesem Buch sind 23 wahre Geschichten drin. Es geht um Moslems, wie sie heute Jesus erfahren. Ich finde das Buch ganz toll. Man kann eine Geschichte lesen oder auch zwei oder auch drei, je nachdem, wie viel Zeit man hat. Genau. Und die eine meiner Lieblingsgeschichte erzähle ich euch mal ganz kurz. Hassan bekehrt sich zu Jesus und er möchte vielen von Jesus weitererzählen. Er zieht sogar um in ein Viertel, wo viele Moslems wohnen. Er gibt sich viel Mühe, doch nach 3 Jahren sagt er, hat sich das gelohnt, es tut sich ja gar nichts. Doch plötzlich wird er nachts geweckt, eine Pistole ist im Spiel, der Entführer drückt in den Mund zu. Hassan muss sich anziehen und raus auf die nächtliche Straße von Kairo. Er kann keinen um Hilfe bitten, der Entführer ist mit der Pistole im Rücken. Er muss rechts, er muss links. Sie kommen in einen dunklen Raum. Es stehen 11 Imame aus der Moschee im Kreis. Alle schauen ihn an. Hassan betet, Herr Jesus, meine letzte Stunde. Doch plötzlich merkt Hassan, irgendwas stimmt nicht. Der Entführer fängt an zu lächeln. Auch die Imame sind ganz nett. Er versteht die Welt nicht mehr. Dann sagt der Entführer Hassan, diese Imame, die haben von Jesus gehört und sie haben auch geträumt von Jesus und sie möchten noch mehr von Jesus erfahren. Ich hatte keine bessere Idee, wie ich dich hierher bringe. Kannst du von deinem Jesus erzählen? Diese Geschichte und andere, insgesamt 23, in diesem Buch. Das Buch kann man auch unterwegs im Auto hören oder auch zu Hause mal eine MP3 für den gleichen Preis, 13 Euro. Tom Dale hat das Buch geschrieben, das nächste Buch von ihm, das ganz, ganz neue im Sturm der Verfolgung. Hier sind es 8 wahre Erlebnisse. Sie erleben Gottes Kraft im Nahen Osten. Wir haben auch den Weltverfolgungsindex dabei. Vielleicht möchte den jemand mitnehmen. Wir haben ganz viele davon. Genau, am Büchertisch. Und nochmal eine Aktion. Schreibe verfolgten Christen eine Ermutigung. Man kann verfolgten Christen schreiben. Wie kann ich euch am Büchertisch erzählen? Sehr einfach, sehr gut beschrieben. Und ganz viele werden persönlich abgegeben. Genau, Dankeschön.